Herzkinder sind ja Menschen wie andere auch und müssen groß werden und ihre Pubertät bewältigen wie andere auch. Wenn man sich so eine alte Apothekerwaage vorstellt, da gibt's ja zwei Waagschalen und auf der einen Waagschale liegt so dieses dicke Ding mit dem Herzfehler und dann muss auf die andere Seite auch ein dickes Ding, damit das Ding wieder ausgeglichen ist. Es ist möglich, auch schwere Erkrankungen zu verarbeiten. Dazu braucht es Wahrhaftigkeit, andere Menschen und einen Sinn für die schönen Dinge im Leben.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Stellen Sie sich vor, Ihr Leben beginnt mit einem Todesurteil, weil Ihr Herz so schwer geschädigt ist. Es folgen Operationen, Ängste und immer wieder unerwartete Zwischenfälle. Für viele Menschen mit einem angeborenen Herzfehler ist das leider bittere Realität. Was macht denn ein solcher Start dann mit der Seele eines Menschen? Wie schafft man es, sich später nicht über den Fehler zu definieren, sondern daraus vielleicht sogar eine Stärke zu entwickeln? Genau darüber spreche ich heute mit Dr. Eva Sperber, denn sie weiß sehr genau, wie es ist, mit einem angeborenen Herzfehler aufzuwachsen, aber auch, was helfen kann, mit Angst und Überforderung gut umzugehen. Ihrem schweren Herzfehler zum Trotz, sie war ein sogenanntes Blue Baby, ist sie nämlich heute Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Buchautorin. Und damit herzlich willkommen, Frau Sperber.
Vielen Dank.
Wenn Sie nun, liebe Zuhörerinnen, bis zum Ende dranbleiben, nehmen Sie heute drei Dinge mit. Nämlich erstens ein besseres Verständnis dafür, wie Angst und körperliche Symptome sich vielleicht gegenseitig verstärken können. Zweitens Strategien, wie Sie in belastenden Momenten wieder handlungsfähig werden. Und das ist mir besonders wichtig, auch das Gefühl, ich bin damit nicht allein. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Frau Dr. Sperber, was natürlich interessant ist, was ist denn überhaupt ein Blue Baby?
Ja, ein Blue Baby erkennt man von außen. Das ist ein Baby mit einer Zyanose, das heißt Haut und Schleimhäute sind bläulich verfärbt und das kommt aufgrund des Sauerstoffmangels.
Frau Dr. Sperber, Sie haben einen schweren angeborenen Herzfehler gehabt und haben aber das geschafft, was viele in den 60er Jahren nicht geschafft haben, nämlich Sie haben überlebt. Welche Eindrücke, Bilder, vielleicht Gerüche auch und Geräusche sind Ihnen denn in Erinnerung geblieben aus dieser Zeit, die Sie noch mitnehmen?
Ja, das sind natürlich einige und da gibt's gute und schwierige. So etwas, was sich durchzieht, ist ein Zustand, den ich in meinem Buch Rosa Nebel genannt habe. Wenn jemand schon mal hohes Fieber hatte, da kann er sich das vielleicht etwa vorstellen. Das ist so ein bisschen wie ein Trance-Zustand. Ich liege zwar im Bett, aber es ist furchtbar anstrengend. Ich bin hochpräsent und gleichzeitig kriege ich irgendwie gar nichts mit. Mhm. Also infolge des Sauerstoffmangels so ein Trance-Zustand. Ich kann mich erinnern an die kalten Gummistöpsel, die mit so einer glasigen Schmiere auf mir eingebracht werden.
Unangenehm, ja.
An die Fingerpiekse im Labor. Damals wurde Sauerstoffsättigung noch im Blutstropfen festgestellt, musste also immer mit so einem scharfen Messerchen in den Finger gestochen werden. Nicht so prickelnd für ein kleines Kind, für Erwachsene glaube ich auch nicht. Besonders in Erinnerung ist mir die OP, dass ich auf dem OP-Tisch liege und die Schwester mir sagt, schnauf mal da rein. Und ich denke, irgendwas ist hier komisch. Habe mich vergewissert, dass sie mich ja nicht operieren, weil das kannte ich schon. Ich hatte eine Vor-OP und das wollte ich auf gar keinen Fall wieder haben. Die Schwester sagt mir das zu. Und als ich wieder wach werde, bin ich natürlich doch operiert. Zum Glück.
Das war die große erfolgreiche Operation, aber es war natürlich dann ein Vertrauensverlust, weil man sie vorher regelrecht belogen hatte.
Ich wusste ja nichts und als Kind habe ich das nicht verstanden und war richtig sauer. Habe gleichzeitig gemerkt, ich kann gerade gar nicht richtig sauer sein. Ich habe überhaupt gar keine Kraft. Und das hat mich einige Jahre beschäftigt.
Ist noch was Positives so prägend bis heute in Erinnerung?
schöne und lustige Erinnerungen. Zum Beispiel, ich wurde in München operiert, da sprechen alle Bayerisch. Ich fand das toll, wollte unbedingt Bayerisch lernen, habe das auch geschafft. Mein Vater ist mit mir auf den Christkindlmarkt gegangen nach der OP. Ich wurde im November operiert und das durfte er eigentlich gar nicht. Und das war ein herrlicher Ausflug für mich, weil das war sowas, es geht wieder und ich darf am Leben wieder teilnehmen.
Und ein kleines, schönes, verbotenes Geheimnis.
Genau. Und dann habe ich noch eine religiöse Erfahrung, dass als ich im Krankenhaus war und auch in so einem Trance-Zustand war, ich eine Lichtgestalt gesehen habe und hatte das Gefühl, die besucht mich und die ist jetzt speziell wegen mir gekommen. Und es hat mich so getröstet, dass ich am nächsten Tag gesund entlassen werden konnte. Und das ist eine Erfahrung, die meinen Glauben auch geprägt hat und die mir bis heute sehr präsent ist.
Mhm. Auch durchaus eine wichtige Unterstützung im Leben, die hilft.
Ja.
Trotzdem, als Kind toleriert man ja doch eine ganze Menge. Wann haben Sie denn zum ersten Mal gespürt, dass Sie keine Standardausgabe sind, sondern, wie Sie es auch im Buch beschreiben, eine Sonderausgabe?
Ich würde sagen, im Kontakt mit anderen Kindern. Ich durfte ja manchmal auch in den Sandkasten. Manchmal hat mich mein Vater dorthin tragen müssen. Und dann haben die von der Schule erzählt oder vom Kindergarten und was die alles so machen. Und es war eine völlig andere Welt. Das ist auch. Also irgendwas ist da anders.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Wie verändert denn letztendlich ein angeborener Herzfehler eben dieses Gefühl von Normalität? Denn gerade als Kind, da will man doch einfach nur dazugehören. Und das Gleiche gilt natürlich nachher auch als Jugendliche und als Erwachsene.
Genau. Also erstmal bin ja ich normal und die anderen sind anders. Das dauert ja eine Weile, bis man das rauskriegt, dass es vielleicht andersrum ist.
Das schöne Bild der Geisterfahrer hat man da immer vor Augen.
Ja, genau.
Die anderen, die Geisterfahrer sind, ja.
Es ist dann aber auch normal, dass andere Dinge können, die ich nicht kann. Also zum Beispiel rennen oder auf Bäume klettern. Für mich unerreichbar und mir gar nicht vorstellen, wie man sowas hinkriegen kann. Ich bin schwach und die anderen sind stark und ich kann das nicht so richtig verstehen, warum das so ist.
Also dann merkt man dann stärker, wo eigentlich die Normalität ist, weil einfach viele anderes etwas können, was man selber nicht kann. Ja. Gab es denn dann auch zwischendurch vielleicht sowas wie Phasen von Trotz? Ich will nicht mehr krank sein oder auch umgekehrt der Überanpassung, bloß nicht auffallen.
Durchaus. Also vor allen Dingen, weil man meine Geschichte ja damals nicht erzählen durfte. Man hat das noch so ein bisschen verschämt, verschwiegen. Und da musste ich mich natürlich immer anstrengen, dass es auch wirklich nicht auffällt. Das war eher so die Grundschulzeit. Ich habe mir dann Strategien einfallen lassen, wo ich eben gut war, damit ich nicht rennen musste. Später aber auch konnte ich entscheiden, ob ich den Behindertenausweis verlängert haben möchte. Den hatte mein Vater für mich beantragt. Und als ich dann 18 war, habe ich gesagt, nee, will ich nicht mehr.
Sie haben also durchaus Strategien entwickelt, mit den durchaus vorhandenen Grenzen in der Belastbarkeit beim Sport, mit Fehlzeiten, wo Sie häufiger dann vielleicht nicht da waren, schneller erschöpft waren. Gab es etwas bei diesen Strategien, wo Sie heute sagen würden, dass Sie das gut anderen auch mit auf den Weg geben können?
Meine Eltern haben das für mich positiv konnotiert. Sie haben immer gesagt, ich hätte jetzt Sonderferien. Und das findet ein Kind natürlich schön. Sonderferien, ich habe immer gerne gelesen. Ich bin auch in der Schule trotzdem gut mitgekommen. Und dann hatte ich einfach Zeit zu lesen. Das war schon mal eine gute Idee. An Strategien würde ich sagen, es klug ausschöpfen, was geht. Also nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Schön ist natürlich, wenn man so eine Gruppe findet, wo die Leistungsfähigkeit vergleichbar ist. Ich denke da zum Beispiel an Kinderherzsportgruppen. Das gab es damals noch nicht, aber das wäre für mich eine gute Idee gewesen. Grenzen sollte man nach Möglichkeit zugeben. Also so, wie man sich das persönlich traut und wie die anderen das auch aufnehmen. Erfahrungen zeigen, dass Mobbing-Situationen eher weniger werden, wenn man das tut. Das war für mich ja auch ein Thema. Wie komme ich da drum rum, dass die anderen mich ständig umschmeißen im Schulhof, weil es eben geht? Und wenn Grenzen kommuniziert sind, wenn sie betrauert sind, dann kann man vielleicht auch andere Dinge entwickeln. Dann kann man feststellen, ja, ich kann vielleicht nicht so gut rennen und ich bin nicht so gut im Sport, aber ich kann gut Geschichten erzählen oder ich kann schön basteln oder ich kann schön musizieren oder irgendwie sowas.
Einfach mal den Fokus weg von so der Erkrankung richten und von dem Fehler.
Wenn man sich so eine alte Apothekerwaage vorstellt, da gibt's ja zwei Waagschalen und auf der einen Waagschale liegt so dieses dicke Ding mit dem Herzfehler. Und dann muss auf die andere Seite auch ein dickes Ding, damit das Ding wieder ausgeglichen ist.
Was hat Ihnen denn da speziell im Familien- und Freundeskreis geholfen? Oder gab es vielleicht auch Dinge, die eher nicht geholfen haben, weil es vielleicht zu gut gemeint war?
Geholfen hat mir alles, was mich einbezogen hat. Also so die Ansage, wenn du es jetzt schaffst, nicht mehr zu erbrechen, musst du nicht ins Krankenhaus. So geht es, also versuche ich das. Denn ich will ja nicht ins Krankenhaus. Geholfen hat mir auch Interesse, Wertschätzung. Hatte eine Freundin, die sich mal sehr intensiv erkundigt hat, was so mit meinem Herzen los war. Und das war toll. Die hat richtig rote Backen gekriegt bei allem, was ich ihr erzählt habe. Da war ich wer. Schwierig war eher, dass man mir die Operation verschwiegen hat. Das war keine gute Idee. Da habe ich mich eher überfallen gefühlt und hatte lange damit zu tun, rauszukriegen, dass es eben doch kein Überfall war.
Also ruhig auch Kindern ehrlich erzählen, was mit ihnen passiert, dass da jetzt auch eben ein Eingriff nötig ist, der vielleicht auch wehtut.
Unbedingt. Und ich denke immer, wenn man mit mir gesprochen hätte und gesagt hat, es ist eine schwierige Sache und ich habe da auch Angst, aber wir stehen das zusammen durch. Das hätte mir mehr geholfen.
Der Besserwisser.
Was ist eine Fallot-Tetralogie? Die Fallot-Tetralogie ist ein komplexer angeborener Herzfehler, der, wie der Name andeutet, aus vier Hauptfehlbildungen besteht. Nämlich erstens einem Loch in der Trennwand zwischen den Herzkammern, dem sogenannten Kammerscheidewanddefekt oder auch Ventrikelseptumdefekt genannt. Zweitens einer Verengung der Lungenarterie und Pulmonalklappe, durch die das Blut aus der rechten Herzkammer fließt. Medizinisch wird das Pulmonalstenose genannt. Drittens dann einer vergrößerten, reitenden Aorta, das bedeutet die Hauptschlagader Aorta, die den Körper mit Sauerstoff versorgt, die sitzt so über dem Kammerscheidewanddefekt, dass sie Blut aus beiden Kammern empfängt und dadurch sauerstoffreiches mit sauerstoffarmem Blut vermischt. Ja, und viertens kommt dann noch eine krankhafte Verdickung der rechten Herzkammer, die sogenannte Rechtsherzhypertrophie dazu. Die Kombination führt letztendlich dann zu einer gravierenden Unterversorgung des Körpers mit Sauerstoff, was eine bläuliche Hautverfärbung, nämlich die Zyanose, verursacht. Die Korrektur erfolgt chirurgisch, heute in der Regel bereits im Säuglingsalter, um die Durchblutung zu normalisieren. Sie haben gerade schon erwähnt, Sie haben die Schule dann doch insgesamt gut durchlaufen und Sie haben Medizin studiert. Allerdings sind Sie nicht Kardiologin geworden, wie man vielleicht denken könnte, sondern Sie sind Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Warum haben Sie sich denn speziell für die Seele und nicht für das Organ entschieden?
Das hat mich einfach mehr interessiert. Und für das Organ waren ja immer andere zuständig. Die haben ja nicht gesagt, was sie da gemacht haben und die haben das irgendwie hingekriegt. Aber die Krankheitsbewältigung, das war so meins. Das musste ich ja selber hinkriegen. Da habe ich Erfahrungen und das kann ich auch weitergeben.
Ja, sehr spannend. Und wir wissen ja auch heute, dass das Herz oder Herzerkrankungen ganz oft Angststörungen und Depressionen einhergehen. Ist das nach Ihren Erfahrungen vielleicht bei Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern sogar noch häufiger anzutreffen, als es vielleicht bei Menschen ist, die erst später in ihrem Leben dann eine Herzerkrankung erwerben?
Da kann ich jetzt statistisch wenig dazu sagen. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ich glaube, es ist eher eine Frage der Persönlichkeit. Es ist eher eine Frage, wie gefestigt bin ich als Mensch? Welche Ressourcen habe ich? wie viel Resilienz habe ich entwickelt? Wir können da fragen, warum wird ein Mensch krank? Also warum kriegt er eine Angststörung oder eine Depression? Wir können aber auch fragen, warum wird ein anderer Mensch nicht krank? Und dann geht's häufig um das, was auf der guten Waagschale liegt, was ich der Krankheit entgegenzusetzen habe. Selbstwirksamkeit, ein gesundes Selbstvertrauen, eine realistische Selbstwahrnehmung, kreative Ressourcen, diese Dinge.
Und vielleicht in dem Augenblick, wo man merkt, die Waagschale bekommt eine Schieflage, vielleicht sich sogar dann auch professionelle Hilfe zu suchen,
damit unbedingt, das kann diese,
dieses Gleichgewicht wieder bekommt. Denn das Thema Angst, das ist ja auch deswegen ein Dilemma, weil sich psychische und körperliche Symptome durchaus gegenseitig verstärken können.
Ja.
Wie differenziert man denn überhaupt? Ist das, was ich jetzt gerade spüre, wirklich gefährlich oder steigere ich mich in etwas hinein?
Da gibt es eine eigene Wissenschaft, das ist die Psychokardiologie. Und das lässt sich jetzt mit so wenigen Sätzen nicht abtun. Also da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich professionelle Hilfe zu suchen. Grob gesagt, geht's mal darum, die Selbstwahrnehmung zu differenzieren. Wieder vielleicht auch erstmalig Zutrauen in den eigenen Körper zu erlernen. Also so ein Stück näher an die Grenze zu gehen. Gute Idee dafür sind ärztlich betreute Herzsportgruppen. Ne? Dass jemand mein EKG schreibt, meinen Puls misst, dass ein Arzt dabei ist, wo ich Zutrauen habe, wenn irgendwas ist, würde der eingreifen. Aber ich gehe mal ein bisschen mehr an die Grenze. So ein kalkuliertes Risiko zugunsten von Lebensfreude, von Unbeschwertheit, von, ich denke jetzt mal, einen Tag lang nicht an die Sache.
Also den Kopf auch mal freigehen und tatsächlich dann vielleicht auch eben dadurch, dass man so leicht an die Grenzen rangeht, dann zu lernen, die Signale besser einzuordnen und sie weniger vielleicht auch mal zu ignorieren, sondern einfach zu wissen, okay, das ist jetzt ein Signal, das ist anders, das ist kritischer.
Es gibt so 4 Grundbedürfnisse bei Menschen, die sind universell. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen therapeutischer ausgedrückt.
Ja, das ist Sicherheit, diese Maslow'sche Pyramide.
Sicherheit und Kontrolle. Selbstwerterhöhung, Bindung und Lustgewinn und Lustvermeidung. Und bei den Ängsten ist Sicherheit und Kontrolle so groß, dass die anderen Sachen fast keinen Raum mehr kriegen. Und wenn man lernt, dieses Gleichgewicht wieder ein bisschen zu verschieben, dann wird es weniger mit den Ängsten. Also ein bisschen kontraintuitiv, man muss erstmal auf Sicherheit und Kontrolle verzichten lernen.
Ja, aber auch ganz wichtig, das zu erkennen, dass das geht.
Ja.
Und Sie haben ja auch in Ihrem autobiografischen Buch Mein Leben als Sonderausgabe, da ist Angst ein Leitmotiv, denn im Untertitel heißt es, mein Weg von der Angst in die Freiheit. Hat sich denn bei Ihnen auch gelegentlich mal Angst gezeigt, körperlich, gedanklich, im Alltag?
Ich hatte das große Glück, dass meine OP sehr gut gelungen ist und dass ich hinterher also nie wieder wegen irgendwelche Herzattacken behandelt werden musste. Ich hatte allerdings, so, was ich heute so als beginnende Panikattacke bezeichnen würde, so ein Gefühl von, wenn ein Krankenwagen vorbeifährt mit Sirene, dass ich nichts anderes mehr tun kann, dass ich so erstarrt bin und mein Herz schnell schlägt und ich denke, um Himmels Willen, was ist da los?
Und wie sind Sie dann dagegen vorgegangen? Also haben Sie dann so eine Art psychologisches Konzept entwickelt, das Ihnen geholfen hat, eben mit dieser Schrecksekunde, mit dieser Starre wieder eher leben zu können und sich freier zu fühlen?
Ich habe es erst gar nicht verstanden. Also es ist nicht zugeordnet, dass ich ja selber oft Patientin war, die in diesem Krankenwagen gelegen hat. Es wurde dann besser, als ich Medizin studiert habe und als ich auf der anderen Seite war. Und als ich dann gemerkt habe, naja, es ist ja nicht immer so was ganz Schreckliches, wenn da so ein Blaulicht vorbeifährt. Man kann damit umgehen und meistens kommen die Leute auch lebend wieder raus.
Sondern das gehört zu einem wichtigen und guten Versorgungskonzept, dass so ein Blaulicht da ist und den Weg frei macht, damit man in die Klinik und zur Behandlung kommt.
Genau.
Wann war denn der Moment, in dem Ihnen klar wurde, diese Geschichte, diese Erlebnisse, diese Eindrücke, das will ich aufschreiben?
Schreiben gehört zu meinen Ressourcen. Ich habe das immer schon gerne gemacht. Das ist mir dann in Familien- und Berufsphase irgendwie verloren gegangen. Und als ich es dann wieder aufgegriffen habe, habe ich gemerkt, dass meine Texte so immer um Krankheit und Tod und kranke Kinder kreisen. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich sollte mal die ganze Geschichte aufschreiben.
Mhm. Mit allen Facetten. Beeinflusst denn Ihre eigene Geschichte Ihre therapeutische Haltung oder hat sie beeinflusst? Sie sind jetzt inzwischen im Ruhestand. Vorher hatten Sie noch eine eigene Praxis?
Ja, ich denke schon. Also ich würde Krankheit auch immer als Chance begreifen, andere Dinge zu entwickeln, die man sonst im Leben nicht so entwickeln muss, wie diese kreativen Ressourcen, Wertschätzung für das, was trotzdem gelingt, war mir immer wichtig.
Welche Art von Unterstützung wäre denn vielleicht dann in der Begleitung von Menschen mit einem angeborenen Herzfehler besonders wichtig? Vielleicht auch gerade beim Übergang zum Beispiel dann nach all den Erfahrungen im Kindesalter dann beim Übergang ins Erwachsenenleben?
Auch da würde ich wieder sagen, alles, was Resilienz fördert. Herzkinder sind ja Menschen wie andere auch und müssen groß werden und ihre Pubertät bewältigen wie andere auch. Und es gibt ja auch andere Erkrankungen. Es gibt Kriege, es gibt Traumata, es gibt Krebserkrankungen bei Kindern. Und da kommt es auch wieder drauf an, was ist auf der guten Waagschale. Wie das kompensieren. Für die spezielle Frage bei angeborenen Herzkrankheiten würde mir ärztlich begleiteter Kinderherzsport einfallen. Also gerade so die Frage, was geht denn trotzdem? Was geht denn wirklich? Und wo muss ich aufpassen? Und das Beste wäre natürlich, wenn man einen einfühlsamen, aufmerksamen Kinderkardiologen hat, der dann merkt, wenn sich eine Angsterkrankung oder eine Depression entwickelt. Mhm. Was für alle Kinder eigentlich gilt.
Und dazu gehört dann tatsächlich auch so ein offenes Ohr zu haben, also erzählen zu können und das wahrscheinlich dann auch wirklich zu tun, über seine Erkrankung zu reden und zu sprechen.
Ja.
Wenn jetzt jemand gerade zuhört und sich in Ihrer Geschichte ein wenig wiedererkennt, was wären denn vielleicht die ersten drei hilfreichen Schritte eben in Richtung mehr Freiheit?
In Richtung mehr Freiheit?
Mhm.
Da hätte
also
ich
weg von der Erkrankung.
Hätte ich drei Punkte zu bieten. Realitätscheck, Rücksprache und reaktivieren.
Mhm. Was verbirgt sich jeweils dahinter?
Realitätscheck heißt, wie geht's mir eigentlich gerade, körperlich und seelisch? Wenn man das auf einer Skala zwischen 0 und 10 einordnen möchte, ist das immer hilfreich. 0 ist ganz schrecklich und 10 ist super gut. Dann die Rücksprache.
Selbstreflexion.
Selbstreflexion, die Selbstwahrnehmung, genau. Mhm. Dann die Rücksprache mit einer vertrauten Person, also die Fremdwahrnehmung. Wie sieht der andere das? Wo würde er oder sie mich einordnen? Kann man vielleicht auch mit ärztlichen Befunden unterlegen, dann wird das noch ein bisschen objektiver. Und das Reaktivieren geht so in die Richtung, was hat mir denn bisher im Leben geholfen? Wo habe ich Freiheit entwickelt? Wo kann ich meinen Herzfehler vergessen?
Mhm.
Und das mache ich jetzt bitte mal wieder.
Mhm. Dann kommt man dann auch wirklich wieder einen Schritt weiter im Leben und kann das mehr genießen. Was sollten denn Hörerinnen und Hörer nach dieser Folge vielleicht auf jeden Fall als wichtigste Erkenntnis mitnehmen? Was würden Sie da mitgeben können?
Es ist möglich, auch schwere Erkrankungen zu verarbeiten. Dazu braucht es Wahrhaftigkeit, andere Menschen und einen Sinn für die schönen Dinge im Leben.
Perfektes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Frau Sperber, für dieses offene und auch starke Gespräch. Sonderausgabe, glaube ich, nach dieser Folge hat der Begriff einen ganz neuen und auch sehr positiven Klang vielleicht bekommen. Denn wir haben eindrücklich erfahren, dass so ein angeborener Herzfehler als chronische Erkrankung zwar den Alltag prägt, aber nicht definieren muss, wer man ist oder was man erreichen kann. Also nochmals vielen Dank, Frau Dr. Sperber.
Gerne.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mehr über Eva Sperbers Geschichte lesen möchten, Ihr Buch heißt nämlich tatsächlich Mein Leben als Sonderausgabe. Nähere Infos dazu finden Sie in den Shownotes unter diesem Podcast. Und wenn Sie selbst betroffen sind oder Angehörige haben, die Deutsche Kinderherzstiftung, die bietet speziell für Eltern von Kindern mit angeborenem Herzfehler, wie auch für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler, den sogenannten EMA, ganz umfassende Informationen und auch Unterstützung an. Also schauen Sie dazu einfach auf der Website der Herzstiftung nach, www.herzstiftung.de, unter dem Bereich Kinderherzstiftung. Ich danke Ihnen jetzt fürs Zuhören. Passen Sie gut auf sich auf. Bis zum nächsten Mal dann bei Impuls. Wissen für Ihre Herzgesundheit. Und wenn Ihnen diese Folge geholfen hat, dann abonnieren Sie Impuls. Teilen Sie die Episode gerne mit Menschen, für die sie hilfreich sein könnte. Und wenn Sie mögen, schreiben Sie auch uns gerne auch ein Feedback oder Themenwünsche.